Episode 106, Teil 2. Interview mit Speerwurf-Weltmeisterin Christina Oberköll.
Ich habe dann nach dieser Niederlage, haben wir gemeinsam entschieden, dass es eben ein mentales Problem, also die Analyse hat ganz klar bestätigt, es ist ein mentales Problem, physisch war alles da. Und dann habe ich die Zusammenarbeit mit einem Mentaltrainer aufgenommen. Und das hat mir dann am Ende geholfen. Und so dieses, ich sage immer, dieses Erfolgspuzzle komplettiert. Das war der entscheidende Baustein, der einfach noch gefehlt hat, um einmal ganz oben stehen zu dürfen und dann eben diese Hymne hören zu dürfen und die lang ersehnte Goldmedaille zu gewinnen. Und jetzt zeige ich sie euch mal.
Sehr schön.
Das war die Weltmeisterschafts-Goldmedaille 2 Jahre später dann in Moskau. Ja. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass eben das Mentaltraining, diese ganz klare Fokussierung auf den Moment, sich zu regulieren durch Atemtechniken, progressive Muskelrelaxation, Ritualisierung, solche Dinge haben wir erarbeitet. Und das hat mir auch tatsächlich schon 2012 geholfen. Da habe ich nämlich meine 2. olympische Silbermedaille gewonnen. Das ist tatsächlich meine schönste Medaille. Also die hat ein ganz dickes Band, die ist richtig schwer und massiv.
Die Neugierigen gern das Video anschauen, da
könnt ihr. Genau. Und damals in 2012er Jahr war ich nicht physisch nicht so stark, deswegen war das damals ein Riesenerfolg. Und mit dieser Motivation bin ich dann 2013 auch ins neue Jahr gestartet, habe damals meinen heutigen Ehemann mit ins Kompetenzteam geholt und dann sind wir nach Moskau gefahren und da hat es dann endlich geklappt, nach so vielen, die du angesprochen hattest, Silbermedaillen, ja, diesen Moment mir zu erfüllen, das war unbeschreiblich, das war wie eine Erlösung, wie ein Befreiungsschlag, dass ich dort mit einer Weltklasseleistung auch wieder mit 69,05 Meter endlich Weltmeisterin werden durfte. Und das, ja, hat durch das Mentaltraining geklappt, bin ich der Meinung.
Macht schon stolz, ne? Das dann geschafft zu haben. Und auch clever, finde ich, diese Analyse eben nochmal zu analysieren. Du hast erzählt, ihr habt jedes Mal analysiert, woran lag es, was war gut, was kann noch optimiert werden und dann nochmal das hinterfragt, denn irgendwas fehlt ja scheinbar noch.
Ja.
Etwas ergänzen?
Ja, also was ich dazu vielleicht noch beitragen kann, ist, dass man im Erfolgsfall eben nicht, also so war es bei uns, nicht so hinterfragt hat. Ja, hat man, wenn ich eine Silbermedaille gewonnen habe, dann hat das Umfeld oder das Außen immer gesagt, Mensch, das war doch ein toller Erfolg und Silber musst du erst mal gewinnen. Und ja, sicher, aber. Ja, da kam immer dieses Aber bei mir. Und deswegen glaube ich, ist einfach auch 2011 zum Beispiel, das ist heute nämlich tatsächlich bei mir eine Bronzemedaille, weil ich nachträglich eins hochgerutscht bin, von Platz 4 auf Platz 3, weil meine Kontrahentin gedopt hat und nachträglich des Dopings überführt wurde. Ich bin aber heute für diesen 4. Platz dankbar, dass ich nicht damals 3. geworden bin, weil sonst hätten wir vielleicht gesagt, ist doch alles gar nicht so schlecht, läuft doch. Christina hat ja wieder eine Medaille gewonnen. Und nee, genau dieser 4. Platz hat eben dazu beigetragen, zu sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, wir müssen schauen, wo wir noch, welche Schwächen wir optimieren können. Mhm. Und ich glaube einfach, dass man da im Misserfolgsfall ganz anders die Dinge hinterfragt.
Ja, spannend. Mentale Stärke. Ich habe übrigens auch gerade bin gerade dabei, einen anderen Podcast zu schreiben zum Thema mentale Stärke, weil genau dieses Thema aktuell auch immer wieder angefragt wird von Kunden, von Führungskräften, von Teams, weil die einfach durch diese ganze Corona-Zeit, durch den Stress so angeschlagen sind und wissen wollen, was können wir denn tun, um mental stark durch diese herausfordernden Zeiten zu gehen. Von daher bleib gern dran und auch wenn nicht jetzt in dieser Folge, aber in einer der nächsten Episoden wird es nochmal was geben zum Thema mentale Stärke für Führungskräfte, für Mitarbeitende in Teams. Du bist ja 2014 Mutter geworden, Christina.
Ja.
Und dann hast du gesagt, 2015, 2016 bist du wieder angetreten bei Olympia, bei Weltmeisterschaften. Was hat dich da angetrieben? Ich finde das klasse, dass du gesagt hast, ich mache weiter. Warum? Kein Grund aufzuhören, auch wenn ich Mama geworden bin. Wie war da die Situation und was hat dich letztendlich dazu gebracht, dran zu bleiben?
Also die Situation war natürlich diese, dass ich nach 13 mit der Goldmedaille, also der Kinderwunsch, der war tatsächlich auch schon im Jahr zuvor da und wir haben dann aber gesagt, nein, komm, wir nehmen jetzt den Erfolg mit und den Rückenwind und wir gehen nochmal ein weiteres Jahr und ja, vielleicht muss ich nochmal anders ansetzen. Also es war nie das Thema, dass ich nach 13 meine Karriere beende, weil ich noch das große Ziel hatte, bei den Olympischen Spielen einmal noch ganz oben stehen zu dürfen. Mhm. Und biologisch und kalendarisch war ich einfach noch in einem Alter, wo das absolut realistisch war. Mhm. Also du bist als Werferin mit, sag ich mal, Anfang, Mitte 30, bist du im Grunde im optimalen Alter, um absolute Weltklasseleistungen erzielen zu können. Und deswegen ja, gab es diesen Zweifel nie. Und es war auch tatsächlich so, dass ich recht schnell nach der Geburt von Marlon wieder fit war. Also das lief alles recht einfach. Ich sage immer, der Muskel, der Körper, wenn du so viele Jahre Leistungssport betrieben hast, der hat ein Erinnerungsvermögen, das kam alles recht schnell wieder.
Ja.
Was aber tatsächlich gefehlt hat, waren so dann die letzten 3-5% in der absoluten Spitzenleistung, in der Leistungsfähigkeit. Mhm. Und es gibt wenig Literatur zu diesem Thema, also es gibt wenig Bücher, Frauen nach der Schwangerschaft im Hochleistungssport. Mhm. Aber aus Erfahrungen, die wir so gehört haben und von anderen Athletinnen, die ich so kenne, weiß ich eben, dass das tatsächlich sehr, sehr gut funktionieren kann, dass du danach nochmal Spitzenleistung erbringst und dass du sogar hormonell durch diese Schwangerschaft und alles, dass du damit so ein bisschen wie so ein legales Doping in Anführungsstrichen.
Okay.
Und da habe ich gesagt, ach ja, cool, vielleicht werfe ich ja nochmal, vielleicht werfe ich ja 72, ja, mega.
Ja.
Und insofern war ich hochmotiviert und es hat auch alles super geklappt mit dem Kleinen. Wir hatten dann eine Nanny in der Zeit, wo ich im Training war. Ich hatte natürlich auch das Umfeld, mein Mann ist auch Trainer, das hat alles dazu beigetragen, dass das funktionieren konnte. Und ich habe diesen Schritt auch nie bereut, dass ich den so gegangen bin.
Hm. Und ich finde das auch ein schönes Beispiel für die weiblichen Führungskräfte oder ehrgeizigen Hörerinnen, die hier zuhören. Schwanger, ja, Familie, ja, und trotzdem weiter aktiv sein. Ich glaube, wir brauchen auch weibliche Führungskräfte. Das sind einfach Qualitäten, die viele Frauen haben, viele gute Führungskräfte, die manchen Männern abgehen. Deshalb, ihr Damen da draußen, ihr Frauen,
ja,
macht weiter, wir brauchen euch.
Ja. Definitiv, ich kann euch nur ermuntern, geht diesen Weg. Es ist so schön, auch etwas anderes zu haben, sich ja selbst auch, wie heißt der Begriff, selbstbestimmt oder keine Ahnung, was haben. Es gibt einem einfach ein gutes Gefühl, wenn du noch dich woanders behaupten kannst oder positionierst, außer jetzt nur noch über die Kinder definierst. Ich will das auch gar nicht verurteilen. Es gibt viele Frauen, die finden das total klasse und ich genieße auch jede freie Minute, die ich habe für meine Kids. Aber tatsächlich stelle ich auch fest, dass es immer wieder schön ist, sich auch so eine, keine Ahnung, so eine in Anführungsstrichen Befriedigung zu holen über etwas, was man selbst leistet. Und dafür finde ich das unglaublich wichtig, dass man diesen Weg geht. Und vielleicht nicht irgendwie, keine Ahnung, 80 Stunden in der Woche, das wäre jetzt vielleicht massiv. Aber einen Job zu haben, eine andere Aufgabe, finde ich echt, echt wichtig und schön.
Genau, neben der Familie auch eine Verantwortung und definitiv Verwirklichung. Ja. Ja, genau, 80 Stunden. Ich habe ja tatsächlich gerade jemanden gecoacht, die eine Frau, die so viel gearbeitet hat, 80 Stunden pro Woche und mehr, jetzt ist sie schon bei 60 angekommen. Von daher, das geht voran. Aber ich glaube, über die 80 Stunden brauchen wir wahrscheinlich nicht diskutieren. Falls jemand das tut, hör auf damit.
Bitte aufhören, es geht schief. Es wird schief.
Ruf mich an, wenn du Hilfe brauchst. Aber bitte nicht 80 Stunden. Das kann man mal, ich finde, es kann das mal geben. Wenn eine Krise ist, okay, ein, zwei Wochen, aber wenn das über Monate und manche über Jahre geht, da gibt es andere Dinge, die wichtig sind. Und du hast genau dazu zu den anderen Dingen, die wichtig sind. Du hast im Vorgespräch gesagt, dass dich auch immer dein Umfeld getragen hat, wenn es mal schwierig war, wenn du mal einen Durchhänger hattest. Wie ist es dir denn gelungen, dieses soziale Umfeld immer aufrecht zu erhalten? Es gibt ja auch Menschen, die so viel arbeiten, dass sie das gar nicht mehr richtig können oder so selten ihre Freunde sehen, weil sie eben so viel arbeiten. Wie ist dir das gelungen, dass du immer ein sehr gutes Umfeld hattest?
Also es ist mir gelungen, weil ich glaube, weil mein Umfeld, weil es alles wahre Freunde waren, die hatten immer Verständnis dafür, dass ich viel unterwegs bin, dass ich abends früher ins Bett muss, solche Dinge, ja, dass ich ja, dass ich vielleicht bei einem Abendessen auch irgendwie mal was anderes esse als die essen, weil ich einfach sage, es ist wichtig für meine Leistungsfähigkeit und ich habe da immer vollstes Verständnis gehabt. Jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Genau, das soziale Umfeld hast du ja beibehalten. Du hast ja auch erzählt, dass du in Offenburg oder in der Nähe von, genau, von Malberg geblieben bist.
Ja, und das Zweite war eben, dass ich auch mich zum Beispiel für mein Umfeld entschieden habe, dass das für mich immer immens wichtig war, abends auch mal den Kopf frei zu kriegen. Heute nennt sich der Begriff, auch wenn er schon etwas abgeschlagen ist, Work-Life-Balance, dass es wichtig ist für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit und wirklich da auch ein bisschen Thema Stressabbau, keine Ahnung, könnte ich jetzt so viele Begriffe reinwerfen, die damit reinspielen, dass wir diesen Ausgleich haben, dass wir uns nicht nur zu 100% in den Sport oder eben in die Arbeit stürzen, sondern dass man sich dafür Zeit nimmt. Und mir war das immer sehr wichtig, mir hat es gut getan, das habe ich gespürt und deswegen habe ich mich auch beispielsweise nicht entschieden, den Verein irgendwann zu wechseln und zu einem Verein zu wechseln, der vielleicht bessere Trainingsbedingungen, Möglichkeiten bietet, noch professioneller arbeitet, weil ich gesagt habe, nein, ich glaube, in so einem Verein oder wenn ich mein Umfeld wechsle, werde ich nicht glücklich. Da fehlen mir dann meine Freunde und deswegen kann ich da auch wirklich nur unterstreichen, wie wichtig das ist, sich die Zeit dafür zu nehmen und wie gut uns das am Ende auch tut. Und wer weiß, also ich bin der Meinung, man ist damit weitaus leistungsfähiger als den anderen Weg zu wählen.
Ja, sehr schön. Schönes Plädoyer. Danke dafür. Wer da nochmal tiefer und auch wissenschaftlich einsteigen möchte, in der Podcast-Episode 102 interviewe ich die Psychologin Ulrike Scheuermann. Die hat das Buch geschrieben, Freunde machen gesund. Bin gerade dabei, das selber zu lesen. Wirklich ein sehr gutes Buch. Und wer nochmal einsteigen möchte, wie gesagt, Episode 102, Freunde machen gesund. Christina, ich würde ganz gern mal so ein paar Kurzformeln von dir abfragen. Nämlich, was ist für dich denn die Formel, Erfolgsformel, ja, viele ehrgeizige Leute, die dir zuhören, Erfolgsformel für das Erreichen eines Ziels? Was sagst du da?
Also meine Erfolgsformel ist ganz klar, dass das Ziel herausfordernd sein sollte, aber erreichbar. Und der Zusatz, das Ziel sollte uns wirklich am Herzen liegen. Also sollte leidenschaftlich, man sollte dafür brennen.
Absolut. Wenn es nur von oben vorgesetzt ist, vielleicht sogar unrealistisch, kennen wir ja zu Genüge, dann demotiviert das.
Schwierig. Ja.
Super. Apropos Demotivation, was ist denn dein Tipp oder deine beste Formel für Momente, wo die Motivation im Keller ist, was ja ganz menschlich ist und jedem auch mal passiert.
Das war Episode 106, Teil 2. Als Ergänzung noch zur Analyse nach einem Wettkampf, nach einem Projekt, was hätten wir noch besser machen können? Häufig findet diese Analyse, glaube ich, statt. Was hätten wir besser machen können? Genauso wichtig finde ich die Analyse, was war gut, welche Stärken, welche Fähigkeiten haben wir eingesetzt, damit wir zu diesem guten oder welchem Niveau auch immer gekommen sind. Also immer wieder sich bewusst zu machen, was sind meine Stärken, was sind meine Fähigkeiten. Ich schreibe regelmäßig in mein Dankbarkeits- oder Erfolgstagebuch 3-5 Mal die Woche nicht nur, was habe ich erreicht, worüber freue ich mich, sondern auch, wie ist es mir gelungen? Was habe ich konkret getan, um das zu erreichen? Und ich glaube, dass es einfach hilfreich ist, sich immer wieder bewusst zu machen, was die eigenen Stärken und Fähigkeiten sind, gerade in herausfordernden Zeiten. Thema mentale Stärke, dazu kommt mehr in den nächsten Podcasts. Was konkret können wir gut? Das gibt uns Kraft, um die nächste Herausforderung anzupacken. Jetzt viel Spaß mit Teil 3. Was tut Christina Oberkvöll, wenn sie mal eine Niederlage erlitten hat? Wie bringt sie sich wieder in Form? Bis bald, das war Markus Jotzo. Ciao, ciao.